Also, das Tolle an der Gurke ist aber auch anders als bei der Banane oder beim Apfel. Die wird gar nicht so eklig. Ja, also die kannst du sozusagen auch angebissen noch eine gewisse Weile mit dir rumtragen und dann vielleicht nur noch in Scheiben im Gin Tonic oder so. Hast du eine Gurke dabei, ja?
Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei uns. Heute wiederholen wir eine Folge, die uns besonders gut gefallen hat. Und am Ende schenken wir Ihnen einen Sommermoment für den goldenen Herbst. Viel Freude beim Hören.
Na, wie geht's Ihnen so? Sind es wieder mal hektische Zeiten? Zeit ein bisschen knapp? In unserer Gesellschaft ist eigentlich alles vorhanden. Wir haben alles, was wir brauchen. Nur eines haben wir nicht, und das ist die Zeit. Und wenn wir darüber sprechen wollen, wie wir eigentlich unser Leben ökologischer, sinnvoller, glücklicher gestalten können, dann ist genau das der entsprechende Hebel, an dem wir einsetzen können. Das sagt meine heutige Gästin. Herzlich willkommen, Greta.
Hallo.
Die Autorin und Journalistin Greta Taubert ist zu Gast bei Plus Eins. Du hast dich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Konntest du dir deine dauerknappe Zeit zurückholen?
Auf jeden Fall, ja. Also ich bin da ausgestiegen aus dem Hamsterrad des Müssens und Sollens und hatte dann plötzlich von dieser sehr knappen Ressource sehr viel.
Da werden wir noch genauer drauf eingehen. Du bist eine Autorin und Journalistin, die sehr gerne in ihre Themen voll einsteigt. Also in so Selbstexperimenten, radikales Ausprobieren, Leben ohne Geld und Konsumlogik hast du gemacht. Jetzt die Sache mit der Zeitmillionärin, so heißt das in deinem Buch. Machen heute ein paar Leute so. Du hast damit relativ früh angefangen. Weißt du noch, warum du dich da mal für entschieden hast? Warum es so sein musste und nicht einfach beobachtendes Schreiben?
Ja, tatsächlich habe ich schon während meines Journalistikstudiums gemerkt, dass diese journalistische Arbeit des Informationen zusammensammeln und aufbereiten und zu einer Nachricht stricken zwar sehr, sehr sinnvoll und wichtig ist, aber eben auch zunehmend immer mehr von digitalen Technologien übernommen wird. Und da habe ich mich gefragt, was kann denn irgendwie Journalismus leisten? Und das ist einmal, glaube ich, investigatives Arbeiten, also Dinge zusammenzusammeln, die niemand möchte, dass sie bekannt werden. Und das andere ist, so eine vermeintliche Wahrheit oder Wahrhaftigkeit anders zu erzählen, sodass sie erlebbarer wird. Und da bin ich so auf dieses alte Konzept des Gonzo-Journalismus gekommen.
Mhm. Bei dir geht's oft ums Thema Weglassen. Gibt es auch irgendwas, was dir ganz klar ist, was du für dich niemals weglassen könntest?
Also ich finde es schon sehr schwierig, mein Telefon wegzulassen. Das war das letzte Experiment, das ich mit Jugendlichen zusammen gemacht habe. Habe ich mal ein bisschen ausgelagert an andere, sollen die das doch erstmal weglassen. Und habe währenddessen das selber auch probiert und habe schon gemerkt, wie das so ein zusätzliches Organ, ein Körperteil, ein Freund, ein Begleiter, ein Werkzeug ist, das mein Leben zwar auf der einen Seite extrem beeinflusst und auf der anderen Seite aber auch wirklich schon fast notwendigerweise damit verknüpft ist.
Also das sind vier Teenager, die hast du bei diesem Sozialexperiment begleitet. Die haben ihr Handy eine Woche in Safe getan. Da würde ich gerne noch mit dir darüber reden, was da eigentlich noch so passiert ist. Wir kennen uns nicht wirklich persönlich, aber wir haben einen gemeinsamen Freund und Bekannten und ich wollte dich einfach gerne mal einladen, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Themen so toll finde, die du beackerst und auch wie du es machst. Und es gibt zum Beispiel ein Thema, das ist Doppelgängerinnen. Und du bist eine Doppelgängerin, hast du für dich festgestellt?
Ja.
Inwiefern?
Also das war ganz interessant. Ich saß mit einigen Menschen an so einer großen Tafel und dann spricht mich einer an und sagt, du erinnerst mich ja total an meine Freundin Cora. Und habe ich nur so mit den Schultern gezuckt und gesagt, ja, das höre ich eigentlich wirklich einmal pro Monat etwa oder dass ich mit dem falschen Namen angesprochen werde und habe gesagt, ja, das geht doch aber allen so, oder? Und dann saßen alle in der Runde und haben gesagt, nee, das geht uns überhaupt nicht so. Und dann habe ich gemerkt, aha, offensichtlich habe ich so eine Art Allerweltsgesicht. Was steckt denn da jetzt dahinter? Und habe dann so angefangen, immer wenn mich jemand falsch angehuhut hat oder keine Ahnung, mich gesagt hat, du erinnerst mich ganz stark an meine Ex-Freundin, dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe mir mal den Namen auf. Und ab einem gewissen Punkt habe ich dann gesagt, gut, jetzt will ich mal wirklich wissen, sehen die mir wirklich ähnlich?
Mhm. Und bis daran, hinterher sozusagen. Nur ganz kurz, eine Info hätte ich gerne. Hatten die alle was gemeinsam? Hatten die alle eine Sache gemeinsam oder war das immer unterschiedlich mit dir?
Sie hatten auf jeden Fall immer etwas mit mir gemeinsam. Mhm. Ob sie auch untereinander etwas gemeinsam hatten, das kann ich so nicht sagen, weil da war wirklich von einer linksradikalen Hausprojektlerin bis zur rechtsradikalen Vordenkerin irgendwie alles dabei. Also auch so ein Altersspektrum von irgendwie Mitte 20 bis über 50. Und da habe ich schon gedacht, wow, was in meinem Gesicht so alles drinsteckt.
Schauen wir mal, ob wir dazu noch kommen. Wir haben hier nämlich eine Menge vor. Wir wollen auch noch klären, wie man in einem Alter neugierig bleibt und weder die Welt langweilig findet, noch selber langweilig wird. Greta Taubert ist zu Gast bei Plus Eins, Journalistin, Autorin, Podcasterin, lebt in Leipzig. Schön, dass du hier bist.
Ich freue mich.
Liebe Greta, ich will raus aus dem Hamsterrad. Das ist so ein Gedanke, den, glaube ich, sehr viele erwachsene Menschen gar nicht so selten haben. Du hast den für dich mal beschrieben als ein in mehreren Hamsterrädern sein, die dir zu viel wurden. Ich glaube, die Formulierung war, die Ballung an Hamsterrädern hat sich wie ein Schleudertrauma bei dir angefühlt. Was waren das für Hamsterräder damals?
Ich glaube, dass es in bestimmten Phasen des Lebens unterschiedliche Hamsterräder gibt, in die man reinkommt. Und wenn man aus dem Studium rauskommt, anfängt irgendwie im Beruf zu arbeiten, so versucht da vorwärts zu kommen, ja, dann nimmt man ja schon einen gewissen Speed auf. Dann kommt aber noch irgendwie Partnerschaft, Familie, besonders irgendwie mit Kindern, die halt irgendwie die ganze Zeit nochmal ganz andere Rhythmen und Bedürfnisse haben. Freunde, ehrenamtliche Projekte, politisches Engagement, auch mal ab und zu ein bisschen Sport machen. Und dann habe ich auch noch Zeitungen abonniert, die muss ich auch noch lesen. Mhm. Und das heißt, das türmt sich irgendwie so aufeinander auf. Und das sind aber alles Dinge, die ich liebe, die ich wahnsinnig gerne mache. Und deswegen klingt immer so ein Hamsterrad des Müssens eigentlich nach einer Zumutung. Ist aber gar nicht so, weil jedes Einzelne für sich genommen ist ja etwas, das ich mir selbst ausgesucht und gewählt habe. Aber zusammengenommen, ja, ich stelle mir da wirklich immer wie so ein Hamster vor, der dann da so mitgeschleudert wird.
Mhm. Und dann beschreibst du das alles auch so in deinem Buch Im Club der Zeitmillionäre. Und da fasst du 2015 etwa, also etwas vorher, den Gedanken, okay, ich will da raus. Ich will diese Hamsterradisierung meines Lebens nicht mehr in der Form. Was genau sollte passieren?
Ich habe ja vorher ein Experiment gemacht, da bin ich aus der Konsumgesellschaft ausgestiegen. Das heißt, ich habe versucht, irgendwie ohne Geld zu leben und herauszufinden, was ich eigentlich wirklich brauche. Das ist ziemlich gut angekommen. Ich war auf Lesereise und Leute haben mir gesagt, ich möchte eigentlich auch so leben. Ich möchte mir auch mehr Gedanken darüber machen, was ich eigentlich wirklich brauche. Aber ich kann ja nicht. Ich habe ja keine Zeit. Diesen Satz habe ich so häufig gehört, dass ich wusste, das ist eigentlich der entscheidende Hebel, wenn du mit Menschen darüber reden willst, wie wir wirklich in Zukunft leben wollen. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, ich liebe es, mich dann selbst in solche Themen reinzustürzen und habe gedacht, gut, dann gucke ich mir das einfach erstmal selber bei mir an, was passiert, wenn wirklich nichts passiert.
Mhm. Und wie bist du dabei vorgegangen? Also du bist ja vor allem dann aus dem Job erstmal ausgestiegen oder aus den Jobs, in deinem Fall als freie Journalistin und Autorin ist das ja immer eher ein großes Mosaik.
Genau, also es ist vielleicht deswegen nicht so krass, wie wenn jemand in der Sparkasse arbeitet und dann wirklich sagt, ich kündige jetzt, sondern ich habe einfach keine neuen Aufträge mehr angenommen. Und das ist aber auch für Menschen, die irgendwie nur für sich selbst verantwortlich sind, ein ganz schön dickes Ding, weil dann ruft da jemand an und hat wirklich ein gutes Projekt irgendwie, was ich gerne machen würde. Und dann halt zu sagen, nein, ich möchte lieber nicht, also wie Bartleby das sagt, ja, I prefer not to. Das hat jedes Mal auch wehgetan, zu wissen, ich mache das jetzt nicht, ich mache jetzt gar nichts.
Aber was hat wehgetan? Die Arbeit nicht zu tun oder dass die Person vielleicht nicht wieder anruft oder dass möglicherweise jemand anders diesen Job haben würde. Was hat dir tatsächlich da am meisten wehgetan?
All das zusammengenommen. Also natürlich die Angst, merkt das überhaupt jemand? Braucht das überhaupt, was ich mache? Aber auch Mist, ich hätte das wirklich total gerne gemacht. Was tue ich hier eigentlich? Und dann eben auch zu sagen, ich gehe nicht mehr irgendwie zu irgendwelchen Sportdates. Ich mache jetzt einfach erstmal nichts mehr und habe mich auf so eine Bank gesetzt in meiner Straße und habe mir da immer ein Käffchen mit hingenommen und saß dann da so kloschar-mäßig wirklich rum.
Und was ich ganz interessant fand, du schilderst das, du gedacht hast, die Leute sind irritiert oder beängstigt, wenn du sagst, du hast das vor. Und das aber von Familienmitgliedern und Freunden eigentlich nur auf die Schulter geklopft bekommen, auch von Kollegen, ist doch eine super Idee.
Ja. Ja,
also
das
finden alle gut, genau. Wollen eigentlich alle vielleicht auch ein Stück weit.
Das hat mich sehr überrascht, weil ich dachte, wenn ich jetzt mit so einer Punk-Attitüde ankomme, ja, dann wird mindestens meine Mutter sagen, Kind, was tust du denn da wieder? Aber selbst die hat gesagt, nö, finde ich eigentlich mal eine richtig gute Idee. Das sollte man wirklich mal machen. Und vorher, was ich eigentlich viel sinnvoller fand, nämlich aus dieser Konsumgesellschaft auszusteigen und zu sagen, ich mache da nicht mehr mit, ich gehe nicht mehr einkaufen und so weiter, da waren alle super geschockt davon. Wie kannst du nur diese Logik hinterfragen und jetzt dann bei diesem, ich mache einfach nicht mehr mit. Das fanden alle total gut.
Du hattest das große Glück und Privileg, dass du einen Verlag gefunden hast, der dieses Selbstexperiment gestützt und unterstützt hat. Du hattest so eine Art Grundeinkommen, 1000 Euro. Damals war das noch mehr als heute, aber damit bist du natürlich ganz gut zurechtgekommen. Ja, und dann saß du da auf der Bank und hast Kaffee getrunken. Ja, und dann was?
Dann
was passiert da in einem?
Ja, das hat verschiedene Phasen. Also am Anfang fühlt sich das noch total rebellisch an, weil diese plötzlich frei werdende Zeit deinen Bezug zur Welt komplett verändert. Du nimmst viele Sachen viel intensiver wahr, du beobachtest mehr, du hast sozusagen endlich so Ressourcen frei, um mit Menschen wirklich intensiv zu reden, nicht mit irgendwie zu wissen, wie wir jetzt hier so ein bisschen auf die Uhr dabei zu gucken, ne? Sondern das spielt erstmal dann gar keine Rolle mehr. Das weitet sich also alles so ein bisschen. Das war wunderschön und nach so etwa 3-4 Monaten bin ich in eine unfassbare Traurigkeit reingekommen. Weil nämlich die Frage, ich mache jetzt nicht mehr mit, stellt ja auch so eine existenzielle Frage eigentlich. Nämlich, wer bin ich, wenn ich nichts mehr tue, das irgendwo mit gesellschaftlichen Kräften irgendwie zusammenhängt? Mhm. Und diese Arcadia, also so diese Todsünde der Faulheit, die ich eigentlich dachte, eigentlich ist sie ja vielleicht gar nicht schlecht, ja, so eine Amy Winehouse sozusagen der Arbeitsgesellschaft zu sein und zu sagen, ich mache da jetzt nicht mehr mit, die hat wirklich so ein bisschen zu so einer Schwermut gefühlt. Und ich glaube, für Menschen, die aussteigen, die sollten das nicht zu gering schätzen, weil das nämlich wirklich existenzielle Fragen aufwirft.
Kam das aus dir oder wurde dir das gespiegelt? Also die Situation, dass man auf einer Party gefragt wird, naja, in Deutschland ja üblich, und was machst du so? Ist das, was wehgetan hat, oder war aus dir selber so ein bisschen die Frage, okay, wo gehöre ich hier eigentlich hin?
Nee, das kam schon mehr aus mir selber raus, weil ein Party-Talk kann ich immer noch gut in meine eigenen Richtungen lenken.
Genug erlebt.
Ja, aber so diese wirklich sich selbst befragen, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite, ist besonders eben in diesem protestantischen Deutschland, aus dem irgendwie diese Arbeitsethik irgendwie auch herauskommt, ne? Erst wenn ich gut abgeleistet habe, dann bin ich irgendwie wertvoll. Und das ist so tief ja irgendwie auch in uns verankert, dass mich das schon ganz schön getroffen hat, ja.
Und dann lief dieses Experiment im Grunde genommen anders als gedacht. Und es hat vor allem nicht so lange gedauert. Und du bist zurück in eine Form des Arbeitens gekommen, aber verändert, kann man sagen.
Ja, also ich habe gemerkt, dass wofür ich doch irgendwie, vielleicht, also es klingt jetzt ein bisschen transzendental, aber wofür ich irgendwie hier bin oder was mir wirklich Spaß macht und was ich vielleicht besser kann und ist halt wirklich irgendwie loszugehen und die Geschichten von Menschen einzusammeln. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich Zeitmillionäre, darum heißt das Buch auch im Club der Zeitmillionäre, dass ich Menschen gesucht und besucht habe und eben in ihre Lebenswelten eingestiegen bin, die eben auch bereits zu diesem Zeitpunkt schon ein anderes Verhältnis zur Zeit hatten und habe das so ein bisschen mehr eingesammelt.
Das schilderst du da sehr ausführlich, diese Begegnung mit diesen Menschen. Mich interessierst du natürlich jetzt hier heute vor allem am meisten. Du sagst unter anderem in dem Buch, das Interessante an der Währung Zeit ist, dass sie dann mehr wird, wenn man sie mit anderen teilt.
Ja.
Ein wahnsinnig guter Satz. Das heißt im Grunde genommen, wenn man zusammenschmeißt, dann wird es nochmal exponentiell mehr. Das Leben wird größer, besser, bedeutungsvoller, schöner. Ist das?
Naja, weil dieser Reichtum ist ja ein qualitativer. Ne? Also es nützt dir im Grunde gar nichts, einen quantitativen Zeitreichtum zu haben. Also das wäre so Rentner oder arbeitslose Menschen oder so, die sagen, das ist überhaupt gar nicht schön, so viel Zeit zu haben. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr Zeitarmut haben. Da merkt man schon, das ist eine ganz schwierige Ressource, mit der man umgeht, die sich eben mit Geld gar nicht so vergleichen lässt. Wir können sie nicht speichern, wir können sie nicht anhäufen. Ich kann nicht sagen, heute mache ich schnell, aber morgen habe ich dann viel Zeit. Das verändert nichts daran, wie ich diese Zeit in diesem Moment empfinde. Mhm. Und darum geht es da ganz, ganz stark darum, empfinde ich in der erlebten Zeit eine gewisse Fülle.
Mhm. Und wie war das Zurückkehren dann? Also bist du im Prinzip, du hast gesagt, diese Erkenntnis war für dich dabei. Hattest du die Erkenntnis mit dem, dass du jemand bist, der gerne die Geschichten von Menschen aufsammelt, eigentlich nicht auch schon vorher?
Ja, aber es ist ja schön, das sozusagen dann nochmal vertiefen zu können.
Das war dir dann ganz klar.
Und vor allem auch, also so ganz normal kehrt man ja nicht wieder zurück. Ne? Also solche Verzichtsexperimente, die sowas wie ein Jahr dauern, die verändern dich immer eigentlich in den Grundfesten. Und ich würde sagen, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, 8 Stunden am Tag zu arbeiten. Und ich kenne auch die Leute, die halt wirklich mal ausgestiegen sind, die sagen das alle. Weil du dann plötzlich gar nicht mehr weißt, wieso sollte ich das tun. Und ich erlaube mir viel stärker, irgendwie zum Beispiel in Rhythmen zu arbeiten. Ich habe irgendwie gelernt, wann sozusagen meine Leistungszeiten sind und wann nicht. Wie ich die gestalten kann und die verteidige ich auch. Also dann halt zu sagen, nö, ich möchte halt nicht von anderen fremdbestimmt werden in dieser wertvollen, eigentlich in der wertvollsten Währung, die wir haben. Das wissen wir ja alle. Mhm. Ist auch total gerecht, weil wir alle wissen nicht genau, wie viel Lebenszeit wir haben. Und wir haben alle immer 24 Stunden am Tag. Und was wir mit dieser Währung machen, ja, das ist wirklich, das können wir zumindest zu einem gewissen Grad selbst gestalten.
Mhm. Du hast das riesige Glück, dass du einen Job hast, wo du das dir so ein bisschen selber einteilen kannst. Das geht ja auch gar nicht allen so. Und dass du auch materiell genug hast, dann sozusagen so dein Leben weiterzuführen. Aber ist wirklich so, dass man jetzt sagen kann, nach diesem großen Experiment lebst du ein anderes Leben oder bist du eigentlich schon wieder auch zurückgekehrt und manchmal ärgerst du dich über die Uhr, auf die du schaust oder den Kalender, der sich bei dir mit Ding Dong morgens meldet. Sie haben heute 4 Meetings. Gehen Sie es gelassen an.
Ja, also ich bin natürlich auch wieder, ich merke, dass ich häufiger das Wort muss wieder benutze. Und das ist zum Beispiel manchmal schon wie so eine kleine Übung. Wenn ich merke, ich sage jetzt ganz viel muss, frage ich mich, ist das jetzt wirklich eine Muss-Kategorie oder will ich das eigentlich wirklich? Und nur dieses kurz hinterfragen, ob das was Selbstgewähltes ist, verändert dann auch, wie ich mich dazu verhalte. Also ich würde schon sagen, dass dieses Experiment bis heute andauert. Ich kann das gar nicht abschließen, sondern das ist eine fortwährende Übung. Und manchmal gelingt es mir besser und manchmal schlechter.
Greta, hast du einen Duft, einen Geruch in deinem Leben, der für dich eine besondere Bedeutung hat? Das Wohnzimmer zu Hause früher, die Socken deines Freundes, deines ersten, oder ich weiß es nicht genau. Bei der Großmutter habe ich ganz viele Assoziationen an Gerüche. Das fand ich ganz toll bei denen, in den Keller zu kommen. Das hat immer irgendwie wahnsinnig gut gerochen, auch wenn das Keller vielleicht nicht immer tun.
Ja, und das ist der Geruch von so Leder. Ich komme aus einer alten Polstererfamilie und das heißt, in den Werkstätten von meinem Uropa, von meinem Opa und dann auch von meinem Vater hat es halt irgendwie immer nach diesen Materialien gerochen. Und die haben so eine irgendwie Heimatverbundenheit.
Der Duft des Lebens ist der Titel unserer Plus-1-Miniserie von Mandy Schielke ist die. Und für heute hat sie Geruchsspuren gesammelt, die mit Heimat zu tun haben.
Mein Duft des Lebens.
Wenn ich jetzt zurückschaue über all die Jahrzehnte, dann ist es der Geruch von Bergen, Erde und Alpwiesen, der mich immer wieder auch an die Jugend und auch an die Kindheit erinnert, wo wir Rast gemacht haben mit den Eltern und der Familie und dann letztendlich auch im Gras gelegen haben, dann die Wanderungen mit ersten Lieben und dieses im Heu liegen, im Gras liegen. Es ist verbunden mit großer Entspannung. Also ich bin dann mit 18 Jahren nach Innsbruck gegangen zum Studieren, dann nach Wien, von Wien direkt nach Berlin. Und hier lebe ich schon seit einigen Jahrzehnten, aber die Sehnsucht nach dem Geruch ist immer wieder da. In Berlin habe ich den Geruch am ehesten noch wahrgenommen im Grunewald, wo ich es auch noch wahrgenommen habe, den Geruch, das war in der DDR. Ich bin öfters in Spreewald gefahren und dort gab es auch hin und wieder dieses Sommer und es ist heiß und es gibt viel frisch gemähtes Gras und eben auch Wald und Wasser. So sehr ich die Großstadt liebe, aber ich möchte nie auf diesen Geruch in den Bergen und überhaupt auf die Berge verzichten.
Jede Woche klären wir hier Ihre Fragen zum Leben. Schicken Sie die doch bitte hier an plus1@deutschlandradio.de.
Plus1. Die die Antwort.
Heute kommt die Frage von meiner Lieblingsgästin, die Journalistin und Autorin Greta Taubert ist zu Gast bei Plus Eins. Und uns zugeschaltet ist die Psychologin und Autorin Dr. Eva Vlodarek, vielen bekannt auch durch ihren YouTube-Kanal Dr. Vlodarek Life Coaching. Hallo zusammen.
Ja, hallo Herr Dräger und hallo Frau Taubert.
Hallo.
Greta, du hast eine persönliche Frage von dir mitgebracht. Magst du sie formulieren?
Ja, das bewegt mich doch recht häufig. Und zwar frage ich mich, wie man es schaffen kann, bis ins hohe Alter neugierig zu bleiben und zu staunen und nicht vom Leben satt zu werden.
Woher nimmst du die Frage, vielleicht das ganz kurz noch? Ist das eine Erfahrung von dir, dass das häufig so passiert oder eine Befürchtung?
Es ist im Wesentlichen natürlich eine Befürchtung, weil ich sehr gerne staune. Utz, du kannst es sehen, wenn ich meine Stirn sozusagen kraus ziehe. Das sind meine tiefsten Falten, das sind Staunfalten. Aber auch, weil ich das schon gesehen habe, ja, dass Leute ab einem gewissen Punkt irgendwie so diese abwinkende Haltung haben und sagen, ach, dafür bin ich zu alt oder das interessiert mich nicht oder halt überhaupt gar keine Fragen mehr auch stellen, ne?
Vielleicht einen ersten Schritt. Frau Vlodarek, würden Sie überhaupt sagen, die Gefahr besteht? Würden Sie das bestätigen? Kann es sein, dass Menschen im Alter eher ein bisschen in diese Richtung tendieren?
Ja, also absolut. Es passiert, glaube ich, ganz leicht, dass man sich als in Anführungsstrichen reifer Mensch so das Gefühl hat, ach, ich kenne alles schon und ich habe alles schon gesehen und das berührt mich alles nicht mehr so. Und das nennt man dann Lebenserfahrung. Aber im Grunde heißt das, dass wir unsere Erfahrungen in geistige Schubladen gepackt haben und da sind die drin und da bleiben die auch. Und dann interessiert man sich gar nicht mehr. Nur vielleicht noch gerade mal für das, was werde ich essen oder wie komme ich zu meinem Arzt. Und das finde ich total traurig, weil das ist so verschenktes Potenzial.
Wie kann man denn verhindern, dass es so weit kommt?
Zunächst mal muss man ja überhaupt erstmal das Bewusstsein haben, dass man schon so eingerostet ist. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, das so aus dem Stand zu machen. Was sehr hilfreich ist, ist, wenn man sich mit verschiedenen Generationen vernetzt. Also wenn Sie Kinder haben, wenn Sie Enkelkinder haben oder über Ihre Nachbarn Kontakte haben, das macht natürlich ganz schön frisch, weil Sie dann gar nicht mehr immer nur in Ihrer Suppe schwimmen können. Mhm. Also das wäre eine Möglichkeit, sich da auch mal umzutun und sich Anregungen bei anderen zu holen.
Vielleicht als kleine Zwischenfrage, Greta, du hast mir mal erzählt, deine Beobachtung wäre, dass Frauen das eher gelingt, vielleicht dann noch so ein bisschen offener zu bleiben. Ist das ein Gefühl, eine Beobachtung, Frau Vlodarek, die Sie eventuell teilen?
Ja, also Männer und Frauen altern seelisch, psychisch unterschiedlich. Und das liegt aber nicht unbedingt an ihrem Geschlecht, sondern das hängt mit den sozialen Gegebenheiten zusammen und auch mit den Geschlechterstereotypen. Also in jungen Jahren sind Frauen mehr so für die Kontaktpflege zuständig als Männer und das kommt ihnen dann im Alter zugute. Während die Männer dann eher so isoliert sind und nicht nach außen gehen und sich über ihre Gefühle auch nicht so im Klaren sind, ist das dann bei Frauen anders. Die gehen dann auch weiterhin mehr raus. Ich weiß, das klingt nach Klischee und es gibt auch sicher andere, aber tatsächlich meistens ist es so.
Okay.
Ja, das ist interessant. So würde ich das tatsächlich auch meine Erfahrungen damit einordnen können. Vielen Dank, das ist interessant.
Was kann man denn tun, wenn man in einem gewissen Alter angekommen ist und vielleicht feststellt, hups, ich finde es jetzt doch fader, als ich dachte und vielleicht bin ich selber auch?
Ja, also, da sprechen Sie nämlich sehr sinnvoll das Selbstbild an. Ich denke mal, zunächst ist ganz wichtig, dass Sie auch als älterer Mensch Ihren eigenen Wert schätzen. Und das ist gar nicht so einfach in unserer Gesellschaft. Da gilt nämlich knackig, jung, dynamisch, voll belastbar, im Beruf erfolgreich. Und daran wird dann meistens gemessen, ja, wie gut man ist und wie gut man diese Kriterien erfüllt. Und da ist es wichtig, sich so einem Denken einfach mal zu verweigern. Und zu sagen, ich bin auf jeden Fall wertvoll und ich habe auch viel zu geben und vor allen Dingen, ich habe auch immer noch zu lernen. Denn also Lernen ist wirklich lebenslang. Wir wissen jetzt, unser Gehirn ist plastisch und dann irgendwie mit 50 oder 60 oder 70 zu sagen, naja, das war's nu, mein Gehirn ist voll möbliert und ich muss mich jetzt gar nicht mehr weiter kümmern, das ist absoluter Unsinn. Also Sie merken, ich bin da schon sehr, ich setze mich da sehr für ein, dass auch gerade ältere Leute entsprechend wach bleiben und offen bleiben und weiterkommen. Mhm.
Gibt es denn oder gäbe es denn sowas wie eine tägliche Übung oder eine Routine, die ich mir zulegen kann, um einfach diese Offenheit auch für mich zu zelebrieren und zu bewahren?
Oh ja, also mein Lieblingsrezept heißt jeden Tag ein Risiko. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nachts durch gefährliche Gegenden gehen müssen oder Bungee springen probieren, sondern es ist so, Sie werden jeden Tag, da bin ich ganz sicher, immer mal ein kleines Unbehagen spüren, wenn es um etwas geht, was so außerhalb Ihrer Komfortzone ist. Also nur so ein ganz kleines Schrittchen. Zum Beispiel, Sie müssen ein schwieriges Telefonat führen und da drücken Sie sich drumherum. Oder die nette Nachbarin zum Kaffee einzuladen, da denken Sie, ach ja, vielleicht findet sie das übergriffig. Und das sind die Momente, wo Sie das Risiko eingehen sollen. Also wenn Sie das spüren, auf der einen Seite den Wunsch, auf der anderen Seite dieses gewisse Unbehagen, dann go for it. Dann ist es nötig oder wichtig, dass Sie das dann machen. Und Sie werden merken, wie sehr Sie das belebt, weil Sie jedes Mal einen kleinen Schritt über Ihre Komfortzone gehen und dann eben auch Adrenalin ausgeschüttet wird. Und ja, wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, dann kriegen Sie vielleicht auch Lust auf mehr.
Also Frau Vlodarek, das kann man jetzt an Ihrer Stelle nicht sehen, weil Sie nicht hier im Studio sitzen, aber Greta Taubert hat quasi die letzte Antwort von Ihnen durchgenickt. Es war etwa fast eine Minute. Also Sie haben uns sehr geholfen, haben Sie vielen, vielen Dank. Ich halte fest, mehrere Generationen tun auf jeden Fall gut, das andere im Leben zu umarmen oder sich daran zu fordern auch. Und jeden Tag ein Risiko, das ist eine Formel, die kann jeder einpacken und sich auf den Arm schreiben, damit es nicht vergessen wird. Haben Sie vielen Dank.
Gerne und viel Erfolg.
Dankeschön. Wenn Ihnen jetzt jemand sagt, kommen Sie mal, wir schließen Ihr Handy für eine Woche in einem Tresor weg und gucken da mal, was so passiert, hätten Sie da Lust drauf? Und was würden Sie tun? Die Autorin und Journalistin Greta Taubert ist mein Gast heute hier bei Plus Eins. Und du schreibst nicht nur für unterschiedliche Zeitungen und Magazine, du machst auch Podcasts. Und ein Podcast, der gerade von dir erschienen ist, heißt Flugmodus für Jugendliche ohne Handy. Und da passiert, was man hört. Vier Jugendlichen wird das Handy weggenommen. Allerdings muss man sagen, ist ein Berufsschullehrer, das ist so ein... Da haben die sich, glaube ich, auch ganz gern drauf eingelassen, oder?
Nö, gerne haben die das nicht unbedingt gemacht. Also der Großteil der Klasse hat es ja nicht gemacht, ne? Und viele wollten auch mitmachen, waren aber schon so stark abhängig davon, dass sie ihr Telefon haben, dass sie gar nicht mitmachen konnten.
Okay, also nochmal einen Schritt zurück. Dieser Berufsschullehrer, der da sehr engagiert ist, mit dem du viel redest in diesem Podcast, ne, der hat das sozusagen denen vorgeschlagen. Und es sind nur vier, die es tatsächlich dann auch gemacht haben.
Es sind ein paar mehr, aber ich habe mich auf die vier konzentriert, weil sonst sind da so viele verschiedene Stimmen, dass da keiner mehr durchkommt. Genau, anhand der vier Personen kann man ganz gut erzählen, welche Dimensionen das eigentlich auch hat, so ein Telefon die ganze Zeit bei sich zu tragen. Also man kann eben auch nicht pauschalisiert sagen, die Jugendlichen, die sind doch alle total abhängig. Ganz so ist es auch nicht. Und ich würde sagen, dass wenn man hört mit der Perspektive, ja stimmt, was machen eigentlich diese Jugendlichen den ganzen Tag in dem Telefon, dann merkt man, oh, die machen genau das Gleiche wie ich eigentlich auch.
Ja, aber trotzdem muss man sagen, was passiert? Oder man stellt sich vor, es hat eine gewisse Sprengkraft, wenn man den Gen Zettlern, die ja als sehr technikaffin gelten, affiner als viele Generationen vor ihnen, jetzt diese wesentliche Utensilie ihres Lebens wegnimmt. Was war denn die Beobachtung? Wie ging es denen denn? Cold Turkey oder ging doch besser als gedacht?
Interessanterweise muss ich dann schon wieder mit der Zeitglocke klingeln, weil das natürlich bei denen auch passiert ist. Ne? Also in dem Moment, wo du das Telefon weglegst oder wo die das weggelegt haben, hatten sie plötzlich unfassbar viel Zeit. Also sie haben gesagt, wenn ich jetzt das Telefon gehabt hätte, dann wären die 2 Stunden am Abend wie im Flug vergangen. Ich hätte es gar nicht gemerkt, so im TikTok-Tunnel durchgerauscht irgendwie durch die Zeit. Einer hat gesagt, mir war gar nicht bewusst, wie lang diese Busfahrt eigentlich dauert. Der ist überhaupt gar nicht mehr in den Bus eingestiegen, weil ihm so langweilig war, diese Zeit auszuhalten. Und das fand ich irgendwie total spannend, weil gerade wenn wir darüber sprechen, dass im Übrigen auch Jugendliche die ganze Zeit sagen, ich habe überhaupt gar keine Zeit, ich bin getrieben, ich muss lernen, ich muss dies und das machen. Und haben sie irgendwie die Telefone weggelegt, hatten sie plötzlich dieses unfassbare Privileg, für alles Mögliche Zeit zu haben.
Okay. Und gab es auch Dinge, die dich bei diesem Experiment total überrascht haben?
Mehrere Punkte eigentlich. Also das eine war, dass eine Schülerin sehr offen über ihre Social Media und auch ihre Shoppingsucht gesprochen hat, die
durchaus was miteinander zu tun haben, mit Einsamkeitsgefühlen, die, also so eine Einsamkeit kann ja total gut durch ein Telefon kaschiert werden. Mhm. Ne? Also so, dass niemand sich mit dir unterhält, wenn du irgendwie einsam irgendwo rumstehst, sei es nun auf dem Pausenhof oder vielleicht auch irgendwie an einer Arbeitsstelle oder so, und du hast ein Telefon vor der Nase, ja, würde sich irgendwie niemand komisch fühlen. Und die sagt, dass sie teilweise ein Buch genommen hat und so getan hat, als würde sie lesen. Sie hat nur so getan, als würde sie lesen, damit es nicht auffällt, wie allein sie eigentlich ist.
Oh je. Also total nachvollziehbar, was du alles sagst. Und ich glaube, das geht eigentlich letztendlich ganz vielen so. Und viele sind vielleicht gar nicht so ehrlich oder so bewusst darüber. Aber wahrscheinlich ist es ja auch ein Prozess, das kann ja jeder für sich mal alleine ausprobieren, mal einfach die ganze Zeit nichts mehr in der Hand zu haben, auch in dieser Guckhaltung. War dir da nicht mulmig? Du hast vorhin gesagt, naja, das also so richtig durchregen, dazu konntest du dich nicht mit dem weglassen. Aber war dir da nicht mulmig, immer mit dem Handy in der Tasche vor denen zu stehen oder sozusagen an diesem Experiment da mehr oder weniger teilzunehmen?
Ich habe dir erst danach kontaktiert, damit ich eben das Experiment nicht verfälsche, weil wenn die jetzt wüssten, das wird irgendwie alles live ausgestrahlt, dann habe ich nicht mehr diesen Schlüsselloch-Effekt, da wirklich in Tagebücher reinzugucken. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen der Thrill daran, irgendwie in sowas Privates reinzugucken. Genau, und danach haben wir uns größtenteils über das Telefon auch wieder zusammen kontaktiert. Ja.
Und wie war das, als der Safe wieder aufging? Ein Riesenhallo, Tränen, 8435 Telegram-Nachrichten und 3 Wochen wegschließen, damit man die überhaupt bearbeiten kann? Oder was ist dann passiert?
Das kann ich jetzt natürlich nicht verraten, weil die Leute müssen das durchhören. 6 Folgen. Geht aber ganz schnell.
Flugmodus für Jugendliche ohne Handy gibt's in der ARD Audiothek zum Nachhören. Wenn man jetzt ein Handy immer noch hat, du hast mir mal ein witziges Spiel erzählt, was du mit deinen Freunden zu spielen pflegst. Flaschendrehen mit Handy? Nee, wie funktioniert das?
Digitales Flaschendrehen, ja.
Sehr fasziniert. Weil Flaschendrehen, da denkt man so, ja, das fand ich mit 17 auch noch herausfordernd, als ich in Marianne verliebt war und das keiner wissen durfte. So, aber das ist jetzt vielleicht dann doch nochmal Next Level. Kannst du es vielleicht mal ganz kurz, wenn du magst, die Spielregeln erklären?
Das habe ich lustigerweise mit unserem gemeinsamen Freund, der mich hierher gebracht hat, zusammen entwickelt. Grüße an Jochen.
Ja, Grüße, Jochen.
Und also wir spielen das dann schon mit einer Flasche, weil sich das Telefon gar nicht so gut dreht. Und da, wo also dann der Flaschenhals hinzeigt, da darf man dann sagen, ich möchte gerne bei Telegram den zweitletzten Chatverlauf, die dritte Nachricht wissen.
Okay, man weiß nicht, mit wem da gechattet wurde und worüber gesprochen wurde, weil das guckt man ja nirgendwo nach. Aber dann kann man sozusagen bei seinem besten Kumpel in den, sagen wir mal, ich sag mal, Dialog mit der Ex-Freundin über, kannst du bitte den Kater abholen?
Genau.
Nachlesen.
Spannend sind Notizen, auch ganz häufig. Notizen-App empfehle ich auch. Browserverlauf ist auch ganz interessant. Und es ist, lustigerweise ist ganz, ganz viel Profanes dabei. aber trotzdem, wenn man muss sich immer noch so ein paar Wildcards mit einladen, also die man überhaupt nicht kennt, weil dann lernt man so ganz randomisiert Menschen kennen über das, worüber sie sich mit ihrer Mutter unterhalten. Und wir reden dann natürlich immer so ein kleines bisschen über den Kontext auch. Und es ist eine wunderbare Art und Weise, sowohl seine Freunde als auch irgendwie neue Menschen kennenzulernen. Und vor allem dieser Kitzel dabei, wo man irgendwie auch denkt, hoffentlich kommt jetzt nicht das und das. Oder vielleicht möchte ich auch mal jemandem zeigen, was ich da eigentlich in meinem Telefon so drin habe. Weil es ist eben eine andere Identität, die wir da in unserem Avatar sozusagen aufgebaut haben.
Ja, und es ist alles da drin. Also es ist wenig nicht drin, sagen wir es mal so rum. Gab es da nicht auch manchmal Situationen, wo es einfach so ein bisschen eskaliert ist, weil das dann doch eine ganz schöne Ladung hatte, was da hochkam?
Ja, das gab's.
Greta, du hast von mir noch die Bitte erhalten, kurz vor unserem Treffen, dass wir ja hier immer Sommergegenstände oder Sommerfotos austauschen. Möchtest du mir deinen Sommergegenstand oder Foto zeigen?
Das ist kein Foto, es ist meine Weltidee, die ich mir ausgedacht habe.
Oh.
Ja. Da greife ich jetzt hier in meine Tasche mal kurz.
Sieht aus wie eine Gurke. Es ist eine Gurke, die auf den Tisch gelegt wird.
Ja. Das ist nicht irgendeine Gurke, du siehst hier sozusagen auch noch ein Band. Da mache ich jetzt ein Loch rein in diese Gurke.
Ein Korkenzieher wird in eine Gurke gedreht. Es ist nämlich an die Weltgurke, nicht irgendeine Gurke.
Das ist eine reine Weltidee. Das ist nämlich mein It-Accessoire für den Sommer.
Ist das auch schon, ist es jetzt entwickelt für diese Frage von mir?
Nee,
oder
nicht.
Das passiert
also
tatsächlich?
Das ist was ganz Ulkiges. Also, ich gehe gerne auf Festivals. Und auch wenn du auf Festivals gehst, dann gibt es verschiedene Situationen. A, du hast ständig Durst.
Wenn du eine Gurke dabei hast, hast du quasi immer was 99-prozentiges, was flüssig ist. Manchmal hat man Hunger, kann aber nicht so viel essen. Hast du eine Gurke dabei? Ja. Wachst du zum Beispiel morgens auf, hast noch nicht deine Zahnbürste im Zelt am Start, hast du aber eine Gurke? Voilà, Problem gelöst, ja. Und dann muss man sich manchmal ja auch irgendwie interessant anziehen. Ich muss jetzt hier was machen, das ist eigentlich nicht so besonders. Ich muss hier,
also die Gurke wird gerade von verschiedenen Seiten aus durchlöchert.
Ich muss das hier mal kurz durchpusten, Entschuldigung. Und das einzige Problem ist, dass man eben die Hände frei haben möchte, weil
zum
du deinen
Tanzen.
Ständigen Begleiter ja irgendwie nicht die ganze Zeit in der Hand dabei hat. Außerdem sieht das ja auch ein bisschen merkwürdig aus. Und darum habe ich mir also die Partygurke überlegt. Die Partygurke wird um den Hals getragen und ist dadurch eben auch noch ein Bio-Regio-Fair-Vegan-Accessoire, das auch sehr kleidsam ist, wie du siehst.
Es sieht wirklich gut aus. Es sieht wirklich, ich kannte noch den Deckel, den du dir umgehangen hast. Darüber reden wir vielleicht in einer anderen Sendung nochmal.
Aber ich muss dazu jetzt noch was sagen. Also ich habe diese Partygurke erfunden und als ich dann über Festivals gegangen bin, dann haben Leute immer gesagt, wow, darf ich davon beißen? Oder wow, was für eine tolle Idee. Und dann habe ich das mal auf kleinen Privatfestivals Workshops dazu gemacht. Da hat man zuerst, welche Gurke passt zu mir, ausgesucht. Große Salatgurke, kleine Essensgurke oder Essiggurke.
Ist das so eine mittelgroße hier?
Ich habe eine mittelgroße Gurke, weil die nicht so schwer ist. Und dann habe ich also mit den ganzen Partygängern da Partygurken gebastelt. Unter anderem auf der Wilden Möhre. Das war der Workshop Wilde Gurke. Und die Sache ist eskaliert. Ich kriege mittlerweile von allen Techno-Festivals Anfragen, ob ich diesen Workshop mit den Partygurken machen möchte. Und ich habe Leute, die das jetzt mittlerweile schon für mich machen. Also wenn ihr dieses Jahr auf, weiß nicht, ob auf der Fusion waren, bestimmt auch Leute, die das irgendwie um den Hals hatten, wenn ihr es irgendwie auf der Bucht der Träumer oder sonst wo irgendwie seht, diese Partygurke, ich meine, es wird nicht mein, ich habe da kein Copyright drauf angemeldet, aber es ist eine der größten Sachen, die ich dem Sommer mitgegeben habe und der Menschheit.
Die Idee ist ja genial, Greta.
Oder?
Die Idee ist genial.
Ich weiß. Sie ist so einfach und sie ist auch
aber
so günstig.
Aber eine Frage muss ich noch nachstellen. Was macht man denn? Dann hast du mal reingebissen, dann bist du irgendwie am Tanzen und hast so eine halb angebissene Gurke bei dir rumbaumeln. Und vor allem, oder nach einem halben Tag ist die Gurke vielleicht ja auch alle, weil du Durst hattest. Dann gehst du ins Zelt und schraubst an der nächsten, oder wie?
Ja, auf den Festivals suchen mich dann immer die Leute und fragen, ob ich noch Nachschub hätte von den Gurken. Tatsächlich ist der erste Biss, also man muss aufpassen, es wollen ständig andere Leute von der Gurke beißen, aber meine Gurke gehört mir, das gilt natürlich auch und insbesondere für die Partygurke.
Ja.
Und das Tolle an der Gurke ist aber auch anders als bei der Banane oder beim Apfel, die wird gar nicht so eklig. Ja, also die kannst du sozusagen auch angebissen noch eine gewisse Weile mit dir rumtragen und dann vielleicht nur noch in Scheiben im Gin Tonic oder so haben. Es geht.
Also ich bin bald bei einem Festival. Ich bin sehr gespannt, wie viele Gurken mir da entgegenlaufen.
Nee, und du nimmst sie bitte mit. Ich habe dir auch eine mitgebracht.
Ja, vielen Dank dafür. Liebe Greta, das, was du da unter anderem alles ausprobiert hast, Leben ohne Geld, wir haben über Apokalypse jetzt, wo du auch dem Konsum entsagst, gar nicht so ausführlich geredet, das machen wir vielleicht ein anderes Mal nochmal. Leben mit mehr Zeit, wenn man das alles so konsequent durchprobiert hat für sich, an welchen Punkt kommt man dann als nächstes? Also du hast das ja alles schon vor 10 Jahren entwickelt, ne? Für dich persönlich, diese Themen. Du bist da selber schon sehr durchgegangen. Aber wo bist du heute?
Ich habe schon gemerkt, dass ich viele Themen irgendwie ausprobiert habe in einer Zeit, wo Menschen immer noch gesagt haben, hä, bist du denn irre, warum machst du sowas? Und dann haben sie plötzlich selber angefangen zu preppen oder hatten irgendwie nicht mehr so viel Arbeit, die sie draußen machen konnten. Aber ich glaube, dass ja unsere Welt sich irgendwie auch ständig neue Fragen stellt und da ganz vorn dabei sind natürlich irgendwie Klimakatastrophe und wie wir damit umgehen und wie wir auch mit einer veränderten Welt dann umgehen, in der nicht immer wieder alles gut werden wird, sondern in der wir uns vielleicht auch mit irgendwie neuen Umständen, Lebensumständen, anderem Klima, anderem gesellschaftlichen Klima auch umgehen müssen. Also ich denke, die Themen werden mir da nicht ausgehen.
Mhm. Würdest du auch darüber reden, was dich aktuell beschäftigt? Oder gibt es da jetzt so spruchreif noch kein neues, großes Greta-Tauber-Projekt?
Es gibt immer Sachen, die ich so ein bisschen mit mir rumtrage. Da ich ja Deutschlands erste und einzige Utopietesterin bin, habe ich meine seismografischen Antennen natürlich darauf ausgerichtet, welche Narrative lohnen sich in Zukunft weiter auszuprobieren. Aber ich glaube wirklich, dass diese aufziehende Dunkelheit, die irgendwie durch diese Klimakatastrophe auch irgendwo über allem schwebt, wie irgendwie die Aschewolken über New York, dass wir da ganz dringend Antworten finden müssen. Und die sind, glaube ich, nicht nur technischer Natur. Ich glaube, das können wir nicht nur durch veränderte CO2-Protokolle und Solaranlagen lösen, sondern wir brauchen da, glaube ich, auch andere innere Resilienzen und wie man die durch Rituale, durch irgendwie, du hast es ja gemerkt, ich mag natürlich irgendwie auch Spiele und ich mag es irgendwie auch, sich in Gemeinschaften miteinander zu verbinden und weiterhin diese Lust am Staunen, am Leben irgendwie drin zu behalten, ohne zu verzagen vor der Unmöglichkeit, irgendwie mit dieser Katastrophe umzugehen. Das ist ein ganz kleines Thema. Das versuche ich mal ein bisschen aufzubrechen.
Okay, dann danke ich dir vielmals für deinen Besuch und ich danke dir auch für die Festivalgurke.
Die Partygurke.
Die Autorin und Journalistin Greta Taubert war hier zu Gast bei Plus1. Ich habe mich sehr gefreut. Mach's gut und bis bald vielleicht ja wieder hier.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. In unserer anderen Plus1-Folge der Woche geht es um eine späte, unerwartete Liebe. Maria hat ihr ganzes Leben immer nur gearbeitet, eigene und fremde Kinder großgezogen und kaum an sich gedacht. Und im Alter kommt dann die Einsamkeit und irgendwann an einem Wintertag in der Tagespflege trifft sie dann aber Werner.
Und nachmittags, während der Pause, ist eine anderthalb Stunden ist da Pause. Und wir hatten gegessen und er ging nach draußen Zeitung lesen. Ich bin rausgegangen und habe gesagt, stört das nicht, wenn ich rauche? Ja, und dadurch sind wir dann ein bisschen ins Gespräch. Hat man was aus der Zeitung vorgelesen, was da stand, was interessant war. Und das war's dann.
Zunächst jedenfalls war es das, wie diese Begegnung Marias Leben verändern wird und ganz neue und längst vergessene Energien freisetzt, hören Sie in unserer anderen Plus1-Folge der Woche. Ich sage an der Stelle mal Tschüss, danke fürs Zuhören, alles Gute für Sie. Plus1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, Technik Eugenie Klesertl, Producerin Bettina Conradi. Moderiert habe ich, Utz Dräger.